Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, die dunkle Jahreszeit hat gerade erst begonnen. Bis die Tage wieder länger werden und das Dunkel um uns herum weicht, vergeht noch eine lange Zeit. Aber mit dem ersten Advent ist etwas anders geworden. Mitten im Dunkel dieser Zeit brennt ein Licht. Zwar werden die Tage immer noch weiter kürzer, aber Sonntag für Sonntag zünden wir ein Licht mehr an. Die vier Lichter des Advents weisen uns den Weg nach Weihnachten. Jesus, er ist das Licht der Welt. Durch ihn wird das Dunkel unseres Lebens hell. Advent, das heißt Ankunft. Das große Licht der Hoffnung, das soll bei uns ankommen und in unser Leben tun, denken und handeln einziehen. Aber wie kommt Jesus bei uns an? Wie ist er damals bei den Menschen angekommen? Der Predigttext für den heutigen ersten Advent gibt Antwort auf diese Frage. Ich lese aus Matthäus 21 die Verse 1 bis 11. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr, bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht: Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte. Und sie brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte: Wer ist der? Die Menge aber sprach: Das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Auf den ersten Blick gesehen wird hier ein triumphaler Einzug beschrieben. Alles scheint so zu sein, wie es sein muss, wenn der Messias in seine Stadt kommt. Der König aller Könige kommt und sein Volk huldigt ihm. Gott kommt zu den Menschen und sie heißen ihn willkommen. Und doch, so glatt, wie es den Anschein hat, läuft die Geschichte doch nicht ab. es hakt. Und zwar an mehreren Stellen. Ich möchte zwei Beobachtungen dazu nennen. Die erste Beobachtung: dem König fehlt es an allem, was einen König ausmacht. Damit Jesus in Jerusalem einziehen kann, benötigt er dazu ein Reittier. Kein König kann zu Fuß seine Herrschaft antreten. Damit der König als König erkannt wird, braucht er ein angemessenes Tier. Doch Jesus besitzt gar keins. Der König, der da kommt, hat überhaupt keinen Besitz. Alles, was er braucht, muss er sich leihen. Er ist auf andere angewiesen. Das ist ein Zug, der sich durch sein ganzes Leben hindurchzieht. Schon der Stall, in dem er geboren wurde, gehörte ihm nicht. Die Krippe, in das Jesuskind gelegt wurde, war auch nicht sein Eigentum. Das Boot, von dem aus er auf dem See Genezareth zu den Menschen predigte, gehörte auch anderen. Und jetzt der Esel, auf dem er in Jerusalem einzieht, auch der ist nur ausgeliehen. Und selbst sein Grab war nicht sein Eigentum. Warum schickt Gott seinen Messias so ohnmächtig in die Welt? Ich habe kürzlich eine Geschichte gefunden, die das wie folgt zu beantworten versucht. In der Geschichte wird erzählt, dass Gott eines Tages beschließt, seinen König in die Welt zu senden. Dieser König soll die Welt besser machen. Er soll sie so umgestalten und verwandeln, dass sie wieder dem Bild entspricht, das Gott sich von ihr gemacht hatte, als er sie erschuf. Und in der Geschichte plant oder erschafft Gott diesen König erst einmal auf Papier. Er malt ihn auf und er malt einen König, angetan mit einer Krone auf dem Kopf, mit einem Schild in der einen und in einem Schwert in der anderen Hand. Dann sieht Gott sich die Figur an, die er erschaffen will, aber so richtig zufrieden ist er damit nicht. Die Krone, so denkt er, ist dazu da, einem König Respekt zu verschaffen, aber sie schafft auch Distanz. Vor einem Menschen, der eine Krone trägt, muss man sich verneigen oder auf die Knie fallen. Aber ich will nicht, dachte Gott, dass die Menschen vor diesem König auf die Knie fallen. Er soll ihnen nicht befehlen, sondern er soll sie überzeugen. Also nimmt Gott seinem König die Krone vom Kopf. Dann tritt er einen Schritt zurück, sieht sich den König noch einmal an. Das ist schon besser, denkt er. Aber so richtig zufrieden ist er immer noch nicht. Das Schwert passt nicht. Es ist zwar ein Zeichen der Macht, aber ich will ja nicht, dass er Krieg führt und Völker unterwirft. Also nimmt ihm Gott auch das Schwert ab. Bleibt noch der Schild. Dahinter könnte er in Deckung gehen, aber was nützt ihm ein Schild, wenn er kein Schwert mehr hat? Schwert und Schild gehören doch zusammen. Der Messias soll sich nicht verstecken, sondern offen auf die Menschen zugehen. Er soll ihr Vertrauen gewinnen, ihnen Liebe schenken. Also nimmt ihm Gott zuletzt auch den Schild ab. Jetzt ist Gott zufrieden. Gleich wird er seinen König zu den Menschen schicken. Ich denke, diese Geschichte macht deutlich, was der Einzug Jesu auf einem Esel besagen will. Hier kommt keiner, der Israels Größe wieder aufrichten wird. Er kommt nicht als starker Kriegsführer, so wie das Volk ihn erwartet. Er kommt nicht, um die Römer wieder aus dem Land zu jagen und verlorene Gebiete zurückzuerobern. Gewalt erreicht vieles, nur zum Frieden führt sie nicht. Nein, dieser König ist sanftmütig, einer, der die Friedensstifter selig preist. Was wäre in der Kirchengeschichte alles anders gelaufen, wenn die Botschaft vom Einzug Jesu auf einem Esel wirklich verstanden, verinnerlicht und gelebt worden wäre? In der Nachfolge dieses Friedenskönigs hätte es keine Kreuzzüge geben können, keine Zwangschristianisierung und keine grausame Inquisition. Die Botschaft der Liebe und eine Politik der Macht passen nicht zueinander. Und was würde heute alles anders laufen, wenn die Politik und die Machthabenden diesen Friedenskönig zum Vorbild hätten, der nicht auf Androhung von Macht und Stärke und Gewalt gesetzt hat? Die Präses der Westfälischen Kirche, Annette Kurschus, hat mahnende Worte gefunden, wenn sie sagt: Aus der Welt schaffen lässt sich der Krieg nicht auf dem gleichen Weg, wie er hineingekommen ist, nämlich durch Gewalt. Es kann keinen gerechten Krieg geben, sondern nur einen gerechten Frieden. Wer Frieden will, muss den Frieden vorbereiten und nicht den Krieg. Noch ein zweites ist mir an dieser Geschichte aufgefallen. Die jubelnde Menge, die Menschen, die Jesus entgegeneilen, sie alle sind auf diesen Einzug überhaupt nicht vorbereitet. Stellen Sie sich vor, was los wäre, wenn der Bundespräsident nach Wanne-Eickel kommen würde. Monatelang würde dieser Tag geplant sein. Ein lückenloses Protokoll würde erstellt werden. Da darf keine Panne passieren. Die Straßen würden abgeriegelt, Polizei wäre überall unterwegs. Ein roter Teppich würde zum Willkommen ausgerollt. Das beste Essen, was es in Wanne-Eickel gibt, würde gekocht werden. Was lacht ihr da? Nur handverlesene Persönlichkeiten würden dem Bundespräsidenten vorgestellt. Nichts, aber auch gar nichts, würde dem Zufall überlassen werden. Beim Staatsbesuch Jesu aber ist alles anders. Nichts ist geplant. Kein roter Teppich, keine Transparente, keine Fähnchen am Wegesrand. Alles, was geschieht, geschieht spontan. Alles nur Behelf, Palmenzweige und die Lumpen des niedrigen Volks bilden den roten Teppich. Die Hosianna-Rufe sind nicht einstudiert, nicht wochenlang geprobt, sondern spontane Begeisterung. Aber genau so will Jesus empfangen werden. Er legt keinen Wert auf Äußerlichkeiten. Er will nicht die Steifheit eines offiziellen Protokolls. Er will, dass die Menschen ihr Herz öffnen für den Gott, der ihnen nahe kommen will. Und wie will Jesus in dieser Adventszeit bei uns heute ankommen? Ich denke, was damals galt, das gilt auch jetzt. Jesus legt keinen Wert auf Äußerlichkeiten. Schon damals beanspruchte er nichts für sich. Keine Krippe, keinen Esel, noch nicht einmal ein eigenes Grab. Der einzige Raum, den Jesus beanspruchte, das war das Herz der Menschen. Und so ist es auch jetzt. Unser König Jesus braucht keinen äußerlichen Glanz. Er braucht kein Lametta und keinen Schokoladenweihnachtsmann. Aber er braucht Herzen, die sich nach der Liebe Gottes ausstrecken. Er sucht Menschen, in denen er den glimmenden Docht des Glaubens wieder neu und mächtig entfachen kann. Advent heißt, Gott will mir nahe kommen. Gottes Liebe will einziehen in mein Herz. Mehr sucht er nicht. Unser Herz ist alles, was wir ihm geben können. Doch das ist viel mehr als aller äußerer Glanz. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.